das Video ist an. Hallo. Der Ton. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Wie ist es mit dem Ton? Ich habe da einen Ausschlag am Monitor, das sieht okay aus. Die letzten Male hatte ich auch den Eindruck, dass es etwas besser war. Das Mikro muss ein bisschen weiter weg und ich muss mit der Kleidung gucken und dann geht es irgendwie. Da vorne sitzt mein Toningenieur-Spezi. Vielen Dank. Und heute haben wir so ein bisschen Schlagseite da drüben. Oh, und ich sehe erste weihnachtliche Kopfbedeckung. Jean-Luc ist wunderschön, heute schon. Ich mache jetzt mal das Licht wieder aus, damit der Asko nicht sofort lässt. Und am Donnerstag werde ich auch irgendwas Albernes tun. Ich weiß noch nicht genau was. Mal gucken. Ja, schön, dass ihr alle da sind. Hallo, moin. Wer ist denn heute Abend da in der Fragestunde? Ah, toll, es sind auch einige. Sehr schön. Sehr schön, das freut mich. Relativ viele. Prima, dann können wir noch ganz viele Wünsche erfüllen. Jetzt erinnern wir uns an Lemma 417, unser kleines Hilfslemma, und was da so los war. Achso, wir sind dann übrigens hier im dritten Stock, aber auf der anderen Seite und da nicht im großen Hörsaal, sondern in dem etwas kleineren daneben, 304, hat auch Videoaufzeichnungstechnik, deswegen habe ich den ausgesucht. Okay, wir sind bei diesem Hilfslemma, wir erinnern uns nochmal kurz, was da los ist. Ich hatte schon gezeigt, wo wir damit eigentlich hinwollen, nämlich zu einer Dimensionsformel für Summen von Teilräumen. Und das ist jetzt so eine Art technische Brücke, über die wir später laufen. Wir haben zwei Teilräume, U und B von V, alles ist endlich erzeugt. Und wir haben eine K-Basis B von Schnitt, U geschnitten B, die wir dann ergänzen zu einer Basis B1 von U bzw. B2 von B. Warum das geht, haben wir letzte Vorlesung gesehen. Und dann haben wir noch so eine Menge, die heißt C, und das ist B2 ohne B. Wir wollen zeigen, dass dann die Menge M, die besteht aus B1, vereinigt mit C, linearunabhängig ist über K. Das brauchen wir, weil wir dann später in Basen Elemente zählen wollen und so kommen wir auf eine Dimensionsformel für Summen von Teilräumen. Da war letztes Mal so ein Bild an der Tafel, bei dem ich nicht weiß, wie hilfreich das war. Braucht jemand noch mal ein Bild? Wer braucht vielleicht noch mal ein Bild? Ja, aha, okay. Dann kann ich ja mal hier so ein bisschen malen. Und dann können wir uns an die Notation erinnern, die wir im Beweis teilweise schon hatten. Hier ist mein kleines Bildfenster. Das Bild sieht so aus. Wir haben jetzt auf der einen Seite U. U wird erzeugt von B1. Das heißt, wir haben hier die Leute aus B1. Und die haben ja schon Namen, deswegen kann ich das hier hinschreiben. B1 ist Bn. Und die erzeugen U. Dann haben wir so einen Durchschnitt, bei dem ich nicht weiß, wie groß der ist, aber hier ist irgendwie B. Für B haben wir auch eine Basis, die schreibe ich aber nicht komplett hin. Was ich hinschreibe, sind C1 bis Cm. Die sind aus B2 ohne B. Das heißt, die tragen das bei zum Erzeugnis von B, aber sehen diesen anderen Teilraum um. Dann haben wir nichts zu tun. Das heißt, hier drüben irgendwo haben wir C1 bis Cm. Und jetzt fehlt gegebenenfalls noch was, nämlich das, was in B liegt, die Leute aus B liegen unten hier in der Mitte, also die sind U und B gemeinsam, B erzeugt diesen Durchschnitt und das ist die Gemengelage, die wir uns angucken wollen. Also hier einmal diese Vektoren T1 bis Bn, das B trägt dazu was bei, vielleicht sollte ich das so malen, dass man das sieht. Und wir wissen nicht, welche Vektoren von B das genau sind, aber wir wissen, dass die Vektoren von B vorkommen. Denn so haben wir das ja gewählt. B soll ja eine Teilmenge von B1 sein. Und B1 ist unsere Basis für U. So, das heißt, es kommt hier irgendwie vor. Dann haben wir hier dieses andere Zeug für B. Und die Menge, die wir uns angucken, die uns jetzt interessiert, ist B1 vereinigt mit C. Das heißt, wir gucken uns diese Vektoren hier an. Und die reichen ja durchaus in diesen Durchschnitt hier rein. Und wir gucken uns diese Vektoren an, C1 bis Cm, die weit weg sind. Sodass vielleicht die Intuition uns schon sagt, ja stimmt, da könnte ja unabhängige Menge rauskommen. Denn was wir jetzt vermieden haben, ist, dass wir uns Vektoren angucken, dass wir uns quasi doppelt Sachen angucken, die im Durchschnitt liegen. Weil wir sie einmal aus der Perspektive von U und einmal aus der Perspektive von B anschauen. Genau darum wird es auch in der Dimensionsformel gehen. Wir werden dann sehen, wie wir vermeiden, dass wir quasi Sachen doppelt zählen. Im Durchschnitt von U und B. Und letztes Mal haben wir angefangen, Notationen aufzusetzen und uns Spezialfälle anzugucken, denn wie immer müssen wir uns sowas angucken wie, was ist, wenn irgendwas der
deswegen hoffe ich, dass es noch frisch ist. Die einzige Basis, die wir für den Nullraum hinschreiben können, ist die leere Menge. Andere Basen gibt es nicht. Na, aber wenn B1 die leere Menge ist, dann heißt das ja, dass wenn wir dann dieses M bilden, dass dann das B1 dazu gar nichts beiträgt. Das heißt, dann kommt da einfach nur die Menge C raus. Und C ist eine Teilmenge von B2. B2 ist eine Basis, also linear unabhängig. Und Teilmengen von linear unabhängigen Mengen sind linear unabhängig. Also haben wir da gar nichts weiter zu tun. Da oben steht schon die Aussage. Zweiter Spezialfall, B könnte der Nullraum sein, gleiches Spiel. Als einzige Basis haben wir die leere Menge, B2 ist also die leere Menge, das heißt, diese Menge C da hinten ist dann auch leer, denn wenn ich aus der leeren Menge irgendwas entferne, bleibt es die leere Menge. Das heißt, die Menge M, die wir bilden, ist einfach B1, aber B1 war ja eine Basis, ist also linear unabhängig, also ist auch da wieder nichts zu zeigen. Ab jetzt wissen wir also, dass sowohl U als auch B nicht der Nullraum sind. Der Durchschnitt könnte immer noch der Nullraum sein. Deswegen habe ich hier auch für C. Ach, das brauche ich gar nicht. Für C erlauben, oder? Das ist dieser Spezialfall. Das ist, dass B gleich B2 ist. Und das ist erlaubt. Da könnte ja auch irgendwas ineinander liegen. Das möchte ich nicht ausschließen. Okay. Könnte also sein, dass wir hier keine Vektoren haben. Darüber haben wir letztes Mal schon gesprochen. Wenn da keine Vektoren sind, dann fasse ich das in der Notation so mit auf, dass ich hier 0 als Index erlaube und wenn 0 der erste Index ist, dann existieren die Vektoren hier stehen einfach nicht. Dann ist 10 leer. Die Dimension von U, die jetzt eine natürliche Zahl ist, heißt n. Die Basisvektoren aus B1 nennen wir B1 bis Bn. Das ist irgendwie intuitiv, hoffe ich. Die Dimension von C heißt m. Dimension von, also die Anzahl der Elemente in C heißt m. Vektoren heißen C1 bis Cn. Und in dem Bild sehen wir schon, wie das alles so verliebt. Und jetzt wird hoffentlich ein bisschen transparenter, was wir zu tun haben. Wir wollen zeigen, dass da eine Menge linear unabhängig ist über K. Was haben wir zu tun? Was müssen wir machen? Oder was für Möglichkeiten haben wir? Vielleicht haben wir ja mehr als eine. Je länger wir das machen, desto häufiger werden wir das Spiel spielen. Auf wie viele verschiedene Arten kann man das zeigen? Ich halte mich jetzt noch ein bisschen zurück, aber wie würden Sie es machen?
Also man muss zeigen, dass man den Nullvektor nur als die Trivialkombination darstellen kann.
Richtig. Wir schnappen uns den Nullvektor, stellen ihn als Linearkombination dar und zeigen, dass die einzige Möglichkeit ist, dass es die triviale Linearkombination ist, wo also überall Null besteht. Tun wir das. Es sitzen wieder so viele Menschen woanders. Sonst ist es nicht Zeit. Okay. Los geht's mit unserer Linearkombination. Und ich schreibe jetzt eine Linearkombination hin in M und ich sortiere die Vektoren. Das heißt, ich schreibe unsere Linearkombination so hin, dass man noch erkennen kann, was aus B1 kommt und was aus C kommt. Das kann man an der Notation erkennen. Aber man wird das gleich auch an den Körperelementen erkennen, weil die nämlich auch eine passende Bezeichnung haben. Und die Summe schreibe ich so hin, dass die Leute auch getrennt bleiben, sodass wir immer sehen, was wo ist. Das hilft ein bisschen bei der Idee, die gleich kommt. Sein Lambda 1, das Lambda m, das sind die Leute, die zu den Cs gehören und vielleicht brauche ich eine neue Brille. Lambda 1 bis Lambda n, das sind die, die zu den Bs gehören und μ 1 bis μ m sind die Leute, die zu den Cs gehören, denn hier steht der Index n und hier steht der Index m und das sind alles Körperelemente und zwar so. Ich hoffe, ich schreibe groß genug mit den ganzen Indizes. Bitte beschweren Sie sich, wenn Sie da hinten liegen, so, die am weitesten weg sind. Nullvektor. Gleich. Jetzt kommt die Linearkombination, wie versprochen, aufgeräumt. Zuerst summiere ich über die Leute mit den Lambdas, das heißt, es sind Bs. Da benutze ich die Cs und die Koeffizienten μ. μi mal ci, hoffe ich, glaube ich, denke ich. Und i von 1 bis m. Das ist nur eine Linearkombination und die sieht deshalb so seltsam aus, weil ich getrennt habe danach, woher die Vektoren kommen. Aber es hat einen Vorteil. Jetzt können wir nämlich sofort, ohne großes Gedöns und Umbezeichnung, die eine Summe mit negativen Vorzeichen auf die andere Seite bringen.
Flächen, das sind ja alles Vektoren. Vektoren haben additive Inverse, das heißt, indem ich das benutze, kann ich sozusagen etwas auf die andere Seite bringen und es umschreiben. Und dieser Vektor hier, beziehungsweise hier, die sind jetzt gerade interessant, kriegt einen Namen. Und zwar nenne ich dieses Stückchen hier hinten klein v. Klein v ist definiert als diese Summe. Wieder von 1 bis n. Ich hoffe, alles ist groß genug. Mü I mal C I. Und jetzt benutze ich die Gleichung von da drüben, indem ich diesen ersten Teil nehme, diesen ersten Vektor, und das additive Inverse davon addiere. Dann verschwindet es hier. Und hier drüben steht es mit anderen Vorzeichen. Das heißt, vor die ganzen Lambdas kommt einfach ein Minus. Ich benutze die ganze Zeit Rechenbilder im Vektor an. Dann steht hier Minus Lambda I mal EI. Und jetzt starre ich nochmal drauf, ob die Indizes stimmen, ob die Vektoren richtig heißen, ob da Minuszeichen an der richtigen Stelle sind. Und für mich sieht es gut aus. Ja? Fragen? Was haben wir jetzt gewonnen? Na, wir starten mal kurz auf die Vektoren, die wir da gebastelt haben. Hier werden Cs benutzt. Die Cs kommen aus der Menge C, das ist eine Teilmenge von B2. Wenn ich etwas in B2 bastle, bin ich im Teilraum W. Das heißt also, dass dieses Zeug hier in B liegt. Einfach weil die Bastelzutaten aus B kommen. Rechte Seite, gleicher Vektor, aber diesmal haben wir eine andere Perspektive, da haben wir nicht mit den Bs gebastelt. Die Bs kamen aus der Basis B1. B1 war eine K-Basis für U. Wenn wir in U irgendwas basteln, bleiben wir in U, also sehen wir, dass der Vektor auch in U liegt. Was haben wir jetzt also erreicht durch dieses geschickte Umstellen? Wir haben einen Vektor gefunden, klein v, der gleichzeitig in B und in U liegt. Zusätzlich zu der Darstellung, die ich hier habe, ich meine, das sind ja schon zwei, zusätzlich zu diesen zwei Darstellungen, die ich jetzt schon habe, möchte ich gerne eine dritte basteln. Wer gibt mir eine Idee, wie ich für diesen Vektor V eine dritte Darstellung basteln kann? Thank you. häufig so macht, siehe oben. In diesem Fall siehe oben rechts auf der Tafel. Wir sind Lager. Was wollen Sie noch wissen? Wo brauchen Sie mehr Informationen oder wo muss ich mehr anschreiben? Sie sehen ganz zufrieden aus. Dann gucken wir mal, wie das Lemma benutzt wird in dem Satz, um den es eigentlich geht. Was ich aber anbieten kann, ne, Weihnachten, alle dürfen sich was wünschen, ist, dass ich zu all diesen technischen Tricks immer dann, gerade wenn ich erwähne, dass die irgendwie wichtig sind, dass ich Ihnen dazu nochmal konkrete Beispiele liefere in Podcast-Folgen. Teilweise kommen die Beispiele hier in der Vorlesung sowieso vor und dann sagen Sie ja manchmal, das ist gut, aber ich brauche jetzt noch drei mehr. Mache ich. Aber manchmal haben wir für gewisse Argumente ja keine konkreten Beispiele aus Gründen. Und wenn Sie dann da trotzdem eins haben wollen, dann sagen Sie einfach Bescheid. Das hier ist so ein Fall. Und wenn Sie sich das jetzt noch nicht so gut konkret vorstellen können, was da passiert ist, Sie würden das gerne mal in einem Vektorraum irgendwie sehen, mit konkreten Vektoren, dann setze ich mich hin und bastel was. Hier kommt der Satz. Es geht um die Dimensionsformel für Summen von Teilräumen. Und letztes Mal haben wir schon wiederholt, was Summen von Teilräumen eigentlich sind. Man nimmt nämlich einfach die Vektoren aus den einzelnen Teilräumen immer ein, summiert die und diese Summen bilden dann die Summe der Teilräume. Insbesondere liegen die einzelnen Teilräume, mit denen wir angefangen haben, da immer drin. Man kann sich also vorstellen, dass man... Wie kann man sich das vorstellen? Hier ist U und hier ist W. Und hier in der Mitte, wo ich stehe, ist der Durchschnitt. Vielleicht haben U und B ja Vektoren gemeinsam, außer dem Nullvektor, könnte sein. Und über mir bastle ich die Summe, die enthält also U und W. Und möglicherweise noch wesentlich mehr, was man aus U und W alleine nicht basteln kann. Es wird in der Vorlesung immer mal wieder Stellen geben, wo wir Vektorräume zerlegen wollen, also wo wir die als Summen schreiben wollen, aber möglichst effizient, möglichst kompakt. Man will nicht, dass da irgendwelches Zeug in diesen Durchschnitten rumläuft. Man will wieder eindeutige Darstellungen haben als Linearkombination. Und das kann man super mit dem Konzept der direkten Summe machen, das das Ende dieses Kapitels darstellt. Und bei direkten Summen vereinfacht sich diese Dimensionsformel dramatisch. Wir machen sie hier in der allgemeinen Form, weil man eben manchmal Summen trifft, die nicht direkt sind. Was ist also da los? Wir haben zwei Teilräume U und W. Und wir behaupten, dass wir die Dimension der Summe ausrechnen können, indem wir die Dimension vom ersten nehmen, plus die Dimension vom zweiten, minus die Dimension vom Durchschnitt. Und das Lemma, was wir gerade gezeigt haben, das macht, glaube ich, transparent, warum man da was abzieht. Denn man würde ansonsten ja Sachen, die im Durchschnitt liegen, irgendwie doppelt zählen. Wenn man da einfach nur die Mächtigkeiten der Basen addiert, zählt man zu viel. Und wir sehen auch, wenn der Durchschnitt nur aus dem Nullvektor besteht, dann ist die Dimension, die da ganz am Ende steht, die wir abziehen, 0. Das heißt, dann ist die Summe der Teilräume ein Vektorraum, dessen Dimension die Summe der einzelnen Dimensionen ist. Ja, machen wir das doch mal. Glücklicherweise dauert das jetzt nicht lange, weil wir die wesentliche Arbeit schon gemacht haben. Gerade in unserem kleinen Hilfsresultat.
Gerade B ist eine Basis. Seite 17.
Thank you.
1 und B1 mit dem M. Super. Das heißt, der Inhalt ist unproblematisch. Jetzt die Frage, was ist mit B? Denn ich habe ja im M möglicherweise nicht eine volle Basis drin liegen für B. Oder? Was macht das mit dem kleinen B? Naja, ich kann B ja irgendwie im Vektorraum groß B darstellen, der wird von B2 erzeugt. Das heißt, ich kann mir eine Linearkombination schreiben mit Vektoren aus B2, sodass B rauskommt. Das kriege ich hin. B2 ist eine Basis für den Vektorraum B. Und jetzt gucke ich mir die Vektoren, die ich da benutze, mal aus der Nähe an. Da gibt es welche, die liegen in B und es gibt welche, die liegen außerhalb. Die, die in B liegen, die liegen dann ja auch in B1, die kann ich benutzen, die sind da. Die, die in B2 ohne B liegen, die stehen explizit da. Das heißt, in Wirklichkeit habe ich doch alle Vektoren, die ich brauche, um alles als B zu sein. Und wieder habe ich das Gefühl, ich habe es sinnvoll erklärt, aber weiß nicht, wie ich das kurz in die Karten schreiben soll. Also muss ich kurz machen. Überlegen wir kurz, warum. Was wäre los, wenn ein Vektor gleichzeitig
verschiedene Binärkonnektionen innerhalb der gleichen Menge, die ja wieder unabhängig ist, haben wir schon gezeigt, für den gleichen Vektor. Das geht nicht. Das heißt, die Tatsache, dass dieses M ja unabhängig ist, liefert uns, dass B1 und diese andere Menge da rechts disjunkt sind. Das schreibe ich hier gleich zur Begründung noch mit dazu. Das ist also die Mächtigkeit von B1 plus, weil wir vereinigen, Mächtigkeit von B2 ohne Mächtigkeit von B. Und jetzt möchte ich das hier noch auflösen. Mächtigkeit von B1 bleibt. Und wenn ich etwas wegnehme, jetzt muss ich überlegen, was nehme ich denn da weg? Denn es hängt jetzt davon ab, ob das, was ich rausschneide aus der Menge, komplett da drin liegt oder nicht. Aber B war ja eine Teilmenge von B2. Und wenn ich eine Teilmenge rausschneide, und dann sind ja endliche Mengen, dann kann ich die Mächtigkeit dessen, was übrig bleibt, ausrechnen, indem ich das, was vorher da war, nehme und das abziehe, was ich rausgenommen habe. Vorsicht, das geht nicht, wenn das, was hier rechts steht, keine Teilmenge ist von dem, was uns steht. Oder wenn da Mengen unendlich sind, dann wird es auch komplizierter. Aber so, wie wir das jetzt gemacht haben, alles endlich, B eine Teilmenge von B2, kann ich so die Elemente zählen. Das heißt, dann habe ich Mächtigkeit von B2 minus Mächtigkeit von B und diese erste Gleichung hier, die stimmt, weil er wieder unabhängig ist. Das schreibe ich noch dazu. Und ich denke, dass das der Schlüssel ist und dass wir jetzt fertig sind, wie die Dimensionsformel hinschreiben können. Ganz links steht die Dimension von U plus B. Dann fange ich an. Mein Ziel ist, jetzt Dinge hinzuschreiben, umzuformen und dann auf der rechten Seite damit meiner Tafel anzukommen, dort, wo wir im Satz auf der rechten Seite sind. Ich denke, wir haben alles zu tun. Dimension über K von U plus B ist nach Definition der Dimension die Mächtigkeit einer Basis. Wir haben eine Basis für U plus B über K, M, also müssen wir nur zählen, wie viele Elemente in M sind. Das heißt, wir zählen, wie viele Elemente sind in M. Das ist nur die Definition der Dimension. Okay. Jetzt setze ich ein, was wir uns da gerade überlegt haben. Mächtigkeit von B1, Mächtigkeit von B2, minus Mächtigkeit von B. Und dann gucken wir, was war nochmal B1? Da oben steht es irgendwo. B1 war eine Basis für U. Anzahl der Basiselemente gleich Dimension. Also kann ich das hier ersetzen durch die Dimension von U. Dann mache ich weiter mit der Mächtigkeit von B2. B2 war eine Basis für B. Anzahl der Basiselemente gleich Dimension des Vektorraums. Also habe ich hier die Dimension von B stehen. Und dann kommt noch dieses Gedöns am Ende. Jetzt ziehe ich die Mächtigkeit von B ab. B war eine Basis für den Durchschnitt. Also zähle ich da quasi, was die Dimension von U-Geschnitten B ist und ziehe es ab. Also minus Dimension von U-Geschnitten B. Und ich freue mich gerade, dass es genau diese letzte Zeile auf der Tafel gepasst hat. Und das ist der Beweis für die Dimension. Dann lasse ich Sie kurz durchatmen. Wir gucken, was als nächstes kommt. In meiner Erinnerung ist das Kapitel jetzt so quasi beendet im Sinne von, wir gucken noch direkte Summen an, übertragen, was wir schon gelernt haben und dann war es jetzt. Deswegen schaue ich jetzt nochmal, ob Ihnen noch was eingefallen ist. Und wenn nicht, dann gucken wir uns direkte Summen an. Direkte Summen sind Spezialfälle von Summen von Teilräumen, die gewisse technische Vorteile haben. Das, was da steht, sieht schlimmer aus, als es ist. Die Idee ist einfach die, ich habe mehrere Teilräume, bildet die Summe und möchte vermeiden, dass ich bei der Dimensionsformel die ganze Zeit irgendwelches Zeug abziehen muss. Also definiere ich das, was wir direkte Summe nennen, und fordere einfach, dass wenn ich einen dieser beteiligten Teilräume habe und mit der Summe der anderen schneide, dass dann da immer der Nullraum rauskommt. Das heißt, bei der Dimensionsformel muss ich das nicht berücksichtigen. Und das macht all diese Rechenformeln mit den Dimensionen wesentlich einfacher. Und wie wir später sehen werden, hat es noch andere Konsequenzen, wenn wir Abbildungsmatrizen bilden und solches Zeug. Aber ich will nicht zu sehr vorgreifen. Fangen wir also an mit dem Spezialfall von zwei Teilräumen. Zwei Teilräume U1 und U2. Ich gucke mir die Summe an und möchte Notation haben für den Spezialfall, dass der Durchschnitt dieser beiden Teilräume nur aus dem Nullvektor besteht. Das heißt, es ist der Spezialfall, wo man in der Dimensionsformel nichts abziehen muss. Und um kenntlich machen zu können, dass das da passiert, möchte ich dann anstelle des Summensymbols ein stärkeres Symbol hinschreiben, das mir zeigt, dass eine besondere Summe der Durchschnitt der beiden beteiligten Räume ist, nämlich der Nullraum. Und dafür nehmen wir das Zeichen Kringelknuss und wir sagen direkte Summe. Mehr ist es nicht. Wenn wir also zwei Teilräume haben und feststellen, dass der Durchschnitt nur aus dem Nullvektor besteht, und wenn wir uns für die Summe interessieren, dann können wir da diesen Kreis um das Summenzeichen machen und anmerken, das ist übrigens eine direkte Summe, und wenn wir gefragt werden, warum, dann sollten wir eine Begründung haben, und ab da wissen wir dann, dass viele Rechnungen einfacher werden. Das kann man dann auch noch für mehr Teilräume machen. Stellen Sie sich vor, Sie haben drei U, V und W und wollen daraus die Summe bilden, dann bilden Sie erstmal Summen von einzelnen Vektoren, klein u, klein v, klein w, alles wie vorher, halt nur mit mehr beteiligten Räumen. Und wenn Sie sich jetzt Durchschnitte angucken, dann reicht es nicht, wenn Sie nur alle drei Räume nehmen und den Durchschnitt über alle drei gleichzeitig und gucken, was da drin liegt. Denn wenn Sie die Dimensionsformel ausdehnen, dann müssen Sie sich auch die Durchschnitte von jeweils nur zweien oder so angucken. Oder einer und die Summe der anderen beiden oder sowas. Das wird kompliziert. Das will man in Wirklichkeit auch nicht machen. In dieser Definition fangen wir jetzt alles ein, was irgendwie geht, was in irgendwelchen Durchschnitten liegen könnte. Deswegen sieht es so allgemein aus, wie das da steht. Erstmal habe ich nur hingeschrieben, wie die Summe von ganz vielen Teilräumen aussieht. Das ist hoffentlich intuitiv. Man schnappt sich einfach aus jedem einen Beitrag und summiert. Und ich benutze auch das ganz normale Summenzeichen dafür. Das heißt, ich nehme da die Notation, die wir sonst für einzelne Summen haben, Summen von Zahlen, Summen von Vektoren, und benutze das auch als Summenzeichen für eine Summe von Teilräumen, einfach weil es die natürlichste Notation ist, die ich an der Stelle habe. Und um jetzt zu sagen, dass eine Summe von mehreren Teilräumen direkt ist, hat da gerade was gesummt? Das klang wie ein Vibrationsalarm. Okay, ich habe was gehört. Um zu sagen, dass eine solche Summe direkt ist, verallgemeinern wir jetzt, was wir für zwei Teilräume haben, und zwar in folgender Form. Egal welchen Index ich mir rausgreife bei den beteiligten Teilräumen, wenn ich diesen einen Teilraum nehme und dann schneide mit der Summe der anderen, aller anderen, dann soll da immer der Nullraum rauskommen. Das ist das, was hier steht. Diese Eigenschaft da. Das ist die Verallgemeinerung davon, dass der Durchschnitt von zwei Teilräumen der Nullraum ist. Und dann schreiben wir so Kringelsummenzeichen. Ich benutze tatsächlich manchmal dieses große Plus mit einem großen Kringel drum, um das abzugrenzen von der normalen großen Summe mit dem normalen Summenzeichen. Und bitte nicht vergessen, wenn Sie hinschreiben, dass etwas eine direkte Summe ist und wenn Sie dann damit so arbeiten wollen, dann müssen Sie gegebenenfalls begründen können, warum das eine direkte Summe ist. Beispiele? Und dann mal gucken, was noch für Fragen da sind. Und wie immer, mehr Beispiele gerne, sagen Sie es schon, Luc. Der freut sich, wenn er bei Weihnachten was zu tun hat. So, wir sind in R3. Und ich gebe Ihnen jetzt zwei Teilräume, U1 und U2. Der erste Teilraum soll erzeugt werden von dem Vektor 1, 2, 0 und der zweite soll erzeugt werden von dem Vektor 0, 3, 0. Bevor wir weitermachen, möchte ich erstmal kurz fragen, ob jemand nochmal sehen möchte, wie man sich jetzt diese Erzeugnisse von jeweils einem Vektor vorstellen kann. Haben wir jetzt oft gesehen, trotzdem möchte ich es nochmal anbieten. Scheint erstmal in Ordnung zu sein. Nee, doch nicht?
Könnten Sie es vielleicht noch kurz anreißen?
Für einen der beiden Teilräume vielleicht? Dann gucken wir uns mal kurz U1 an. Wie sieht U1 aus? wir brauchen jetzt gleich. Dann kann ich das auch hier schon einmal anschreiben. Wir haben jetzt also 1. Jetzt bin ich bestimmt gar nicht zu sehen. Da. Moment. Rechts.
Wir sind in dem Beispiel. Und U1 war nach Definition das Erzeugnis von 1, 2, 0. Mengen, die nur aus den skalaren Vielfachen dieses einen Vektors bestehen. Und als Skalar kann ich alles zum Körper einsetzen. Das heißt, das kann ich anders schreiben als Menge aller Lambda mal 1, 2, 0, weil Lambda aus R kommt. Und wer kann jetzt für mich diese Menge nochmal anders hinschreiben? Wie sehen diese Vektoren aus? Kann das jemand für mich irgendwie ausrechnen oder nochmal umformulieren, sodass ich mir noch besser vorstellen kann, was das für Vektoren sind?
Also ein Vektor mit Lambda, 2 Lambda, 0.
Ich schreibe es mal hin. Lambda, 2 Lambda, 0.
Lambda kommt aus R.
Lambda kommt aus R. Okay. Und wenn wir uns das vorstellen wollen, dann hier ist der Ursprung, X-Achse, Y-Achse, Z-Achse zu Ihnen. Dann gehe ich jetzt also ein nach rechts, 2 nach oben, dann bin ich gleich da, in der Z-Achse mache ich gar nichts. Dann verbinde ich mit dem Ursprung, ziehe eine Gerade und das ist mein Terrain. Gibt es Sinn? Folgen Sie den, wie sagt man immer, die Wege zum Notausgang sind? Das ist die Assoziation, die ich gerade habe. Manchmal sind Gesten besser als Worte. Hat das geholfen? Okay, sehr gut. Ich behaupte, dass die Summe dieser beiden Teilräume U1 und U2 eine direkte Summe ist. Und dafür muss ich ja nur nachweisen, dass der Durchschnitt dieser beiden Teilräume nur aus dem Nullvektor besteht. Also gucke ich mir einen Vektor an, der im Durchschnitt liegt. Diesen Vektor nenne ich W. Und wenn er im Durchschnitt liegt, dann kann ich ihn ja einmal als Element von U1 schreiben, also so, und einmal als Element von U2. Das habe ich nicht angeschrieben, aber man sieht ja, wie die Leute aus U2 aussehen. 0, 3 mal irgendwas, 0. Irgendwas kommt aus R. Und die gerade, die, ja, ich hampel jetzt nicht nochmal rum. Die können Sie sich vorstellen. Ein Vektor, der in beiden Teilräumen liegt, muss jetzt ja beide Vorschriften erfüllen, wie diese Vektoren gebildet werden. Das heißt, er muss gleichzeitig von der Gestalt Lambda 2 mal Lambda 0 sein und er muss von der Gestalt 0, 3 mal irgendwas 0 sein. Und das geht nur, wie meine kleine Rechnung da zeigt, wenn der Vektor der Nullvektor ist. Also besteht der Durchschnitt wirklich nur aus dem Nullvektor, die Summe ist direkt. Und übrigens ist die Menge, die wir da jetzt erhalten, wenn wir die beiden erzeugenden Vektoren nehmen, R-linear unabhängig. Das ist unser technisches kleines Hilfslemma. Man kann es auch anders machen, aber das technische Hilfslemma, das könnten wir jetzt ja verwenden für den einen Vektor als einzigen Basisvektor in der einen Basis, den anderen Vektor als einzigen Basisvektor in der anderen Basis. Der Durchschnitt besteht nur aus dem Nullvektor. Das heißt, wir müssen nichts abändern und kriegen sofort eine Basis für die Summe. Wir sehen hier also die ganze Zeit so Bastelanleitungen. Dann habe ich noch behauptet, dass die Dimension von diesem Raum 2 ist. Naja, 2 Basisvektoren. Ich bin in Versuchung zu sagen, okay, aber das ist mir nicht immer gut bekommen. Was für Fragen haben Sie noch zu diesem Beispiel? Steht da irgendwas, was Ihnen nicht klar ist? Habe ich gerade bei der Erklärung irgendwas gesagt, wo Sie noch mehr brauchen, noch mehr Details? Ich habe unten noch ein Beispiel hingeschrieben, einfach weil es ja sein könnte, dass Sie sich jetzt fragen, okay, jetzt habe ich einen Teilraum von R3, aber der hat nur Dimension 2, der ganze Raum hat Dimension 3, das heißt, da fehlt irgendwie noch was. Kann ich denn jetzt vielleicht den ganzen Vektorraum als direkte Summe schreiben? Und da behaupte ich, ja, das geht. Und wenn Sie wissen wollen, wie ich darauf gekommen bin und da noch mehr Beispiele sehen wollen, dann sagen Sie es schon nü. Denn diese Rechentricks, die man da verwendet, das sind quasi immer dieselben. Das sind ähnliche Tricks, wie wenn man guckt, ist irgendwas linear unabhängig oder liegt irgendwas in einem Erzeugnis drin oder wie kann man aus etwas ein Erzeugnissystem basteln für den Vektorraum, den man gerade hat. Das ist alles sehr ähnlich. Das heißt, wenn Sie da immer noch dabei sind, das zu üben und zu rechnen und da sicherer zu werden, dann könnte es auch sinnvoll sein, sich mit dem Konzept direkte Summe näher zu befassen und das zu üben.
kommt noch. Ich bin hin und her gerissen. Ich mag Kapitel 4, aber ich freue mich ja schon sehr auf Kapitel 5, da wir da wieder über Abbildungen reden. Lämmer 420. In Lämmer 420 sammeln wir quasi die Informationen, die wir jetzt schon so haben, aus den letzten paar Resultaten und fassen sie noch einmal zusammen in einem Lämmer, das dann später einfach zitiert werden kann. Sodass wir also nicht ständig diese einzelnen Aussagen brauchen, sondern da steht einmal alles sehr schön kompakt. Und zwar in folgender Weise. Wir haben unseren Vektorraum V. Alles ist endlich erzeugt, so wie immer. U1 und U2 sind Teilräume. W soll die Summe dieser beiden Teilräume sein. Und jetzt gibt uns das Lämmer Informationen darüber, was alles gleichwertig dazu ist, dass die Summe dieser beiden Teilräume direkt ist. Man könnte auch sagen, was ist alles gleichwertig dazu, dass diese beiden Teilräume nur den Nullvektor gemeinsam haben. Und wir wissen das alles, wie gesagt, wir haben die ganzen Argumente jetzt schon entwickelt, diese und letzte Vorlesung, aber hier steht es halt nochmal, schön kompakt. Aussage A, W ist die direkte Summe von U1 und U2. Oder in anderen Worten, U1 und U2 schneiden sich nur im Nullvektor. B finde ich sehr interessant für das, was später kommt. B sagt nämlich, man kann jeden Vektor aus W in eindeutiger Weise als Summe schreiben mit etwas aus U1 und etwas aus U2. Das ist so eine Variante des eindeutige Linearkombination-Themas. Und die letzte Aussage C, die gleichwertig zu den beiden ersten ist, behaupten wir, ist, dass die Dimensionsformel, die wir bewiesen haben, stimmt, und zwar ohne, dass man was abziehen muss. Das heißt, die Dimension von B ist wirklich einfach nur die Summe der Dimensionen der beiden beteiligten Teilräume. All diese Sachen sind gleichwertig, die ganzen Infos dazu haben Sie schon, es geht nur darum, das nochmal zusammenzubasteln, deswegen wird dieses Lemma eine Übungsaufgabe im neuen Jahr sein. Gerne mit Illustrationen in einer Podcast-Folge, gerne vorher, gerne hinterher, wie Sie wollen. Aber bei diesem Lemma kann man ganz toll üben, die Argumente, die wir jetzt heute und letzte Vorlesung zusammengetragen haben, nochmal zu ordnen und nochmal selber zusammenzupuzzeln für dieses Lemma. Was für Fragen haben Sie? Ich sehe keine. Letzte Definition und die besprechen wir, weil wir gesehen haben, ich glaube in der letzten Vorlesung kam es schon mal vor, aber ich habe es auch bei den Podcast-Folgen gemerkt, ich wollte immer wieder über eine Standardbasis reden. Es gab mehrere Stellen, an denen ich gerne sowas sagen wollte, wie hey, hier haben wir unsere Standardbasisvektoren und dann sehen wir da ganz viel Zeug. Und noch war aber in der Vorlesung nicht etabliert, was ich mit den Standardbasisvektoren meine. Wenn wir zum Beispiel in R² sind, dann meine ich mit den Standardbasisvektoren 1, 0 und 0, 1. So, in welcher Reihenfolge sie die in der Basis hinschreiben, ist völlig egal. Basen sind Mengen. Aber manchmal ist es sinnvoll, eine Standardreihenfolge zu haben. Und in R² zum Beispiel mit den Vektoren, die ich gerade genannt habe, da wäre meine Standardreihenfolge 1, 0 und dann 0, 1. Das heißt, ich lasse die 1 quasi von vorne durchwandern nach hinten. Das ist in R² noch nicht so spannend. In R3 ist es ein bisschen interessanter, da habe ich drei Vektoren und meine Standardreihenfolge wäre dann 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ergibt es Sinn für Sie, die so zu sortieren? Dann halten wir das jetzt fest als geordnete Standardbasis. Das heißt, wir schreiben das als Tupel und ordnen die Vektoren, damit wir diese Anordnung haben. Und wenn Sie dann aber über Standardbasisvektoren sprechen, dann weiß ich auch ohne die Reihenfolge, welche gemeint sind. Das ist der Charme dieser Definition. Wir können eine Anordnung hinschreiben, wenn wir das wollen, und wir einigen uns jetzt auf diese eine und sagen, das ist die Standardanordnung. Aber die Vektoren können wir auch sonst immer benutzen, und wenn wir ab jetzt sagen Standardbasisvektoren, dann wissen wir alle, was gemeint ist. Und wir wissen das über jedem Körper. Alle Körper haben Nullen und Einsen. Das heißt, völlig egal, was der Grundkörper ist, Sie können immer solche Vektoren hinschreiben, und es wird immer eine in irgendeiner Form einfach handhabbare Basis sein. Für ganz viel, was wir jetzt machen, sind diese Basen toll, weil man sofort Linearkombinationen sieht, man sieht sofort Koeffizienten, man sieht sofort lineare Unabhängigkeit. Das ist alles ganz toll. Es dauert noch ein bisschen, bis wir sehen, dass solche Basen manchmal doof sind. So, ist vielleicht momentan noch schwer zu glauben, aber es gibt diese Situation, wo man andere Basen diesen vorziehen würde, weil dann wieder andere Dinge schöner werden. Ist die Einführung der Notation so für Sie okay? Ist es klar genug in dem Sinne, dass wenn wir jetzt über Standardbasen sprechen, dass Sie dann wissen, was gemeint ist, die einzelnen Vektoren, Anordnung, ja, nein? wenn es in der Menge dasteht, ist die Anordnung egal, aber wir wissen immer noch, dass wir über diese Vektoren sprechen mit den Nullen und den Einsen. Und wir haben ja auch bei Matrizen zum Beispiel schon gesehen, dass es da auch so ein Standardvorgehen gibt, wie man schöne Basismatrizen findet. Insofern ist es irgendwie sinnvoll, sowas zu haben. Ich freue mich auf Kapitel 5. Wir gucken jetzt, was in Kapitel 5 passiert. Da ist es. Homomorphismen. Wir reden über Abbildung. Nein, noch nicht. Nö. Aber meine Intuition sagt mir einfach, weil Kapitel 5 ganz toll ist. Ich freue mich so. Und es ist nicht sehr lang und es endet mit dem Superkorollar, auf das ich mich schon wahnsinnig freue. Ich denke, dass das alles klausurrelevant werden wird. Bei dem nächsten Kapitel nach, bei Kapitel 6, da bin ich mir nicht so sicher, wie viel davon noch mit dabei sein wird. Das müssen wir dann sehen, aber ich sage Ihnen rechtzeitig Bescheid und ich werde sicherstellen, dass es auch jetzt schon ganz viel zum Üben gibt für alles, wo ich sicher bin, dass das in der zweiten Klausur vorkommt. Ich glaube, ich habe das noch nie gehabt, dass in einer Vorlesung so viele Menschen unabhängig voneinander mich angesprochen haben, weil sie mehr Aufgaben haben wollen. Das heißt, ich weiß, was ich über Weihnachten mache. Ich schreibe Ihnen mehr Aufgaben. Noch mehr, bevor wir starten. Es geht nämlich wieder ganz viel um Abbildungen. Und ich sehe gerade keine Fragen. Dann los. Neue Generalvoraussetzung. Nummer 3. K ist ein Körper, V ist ein Vektorraum, W ist auch ein Vektorraum. Und irgendwann später ist auch wieder alles endlich erzeugt. Aber das sage ich dann dazu. Vieles, was wir jetzt machen, gilt erstmal wieder ein bisschen allgemeiner, aber ich wollte halt die ganzen Namen nicht jedes Mal einführen. Wir können uns ein bisschen erinnern an Dinge, die wir schon gesehen haben. Zum Beispiel haben wir schon gesehen, was ein K-Vektorraum-Homomorphismus ist. Anderes Wort dafür ist K-lineare Abbildung. Jetzt können wir nochmal wunderschön die Homomorphie-Eigenschaft wiederholen. Bei der Homomorphie-Eigenschaft für Vektorraum-Homomorphismen haben wir zwei Bestandteile. Der eine bezieht sich auf die Vektorenaddition. Das heißt, da könnte man auch einfach sagen, das ist ein Gruppenhomomorphismus bezogen auf die beiden Gruppen, die wir in den Vektorräumen sehen, mit der Vektorenaddition. Und die zweite Eigenschaft ist die Verträglichkeit mit der Skalarmultiplikation. Und weil wir das hier diskutiert haben, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass bei der Homomorphie-Eigenschaft für die Skalarmultiplikation der Skalar nicht mit abgebildet wird. Das ergibt ja keinen Sinn. Wo soll der denn hin? Vektoren werden abgebildet, die Skalare laufen dann nur rum. Und dementsprechend sieht die Homomorphie-Eigenschaft für die Skalarmultiplikation so aus. Lambda mal Vektor und danach abgebildet ist dasselbe wie Lambda mal Bild des Vektors. Deswegen ist auch so wichtig, dass die beiden Vektorräume, die wir da in der Hand haben, über den gleichen Körper definiert sind. Denn wenn sie das nicht wären, dann wäre in einem der Vektorräume ja gar nicht klar, was bei dieser Skalarmultiplikation überhaupt passieren soll. Also bitte nicht die Skalare mit abbilden. Das ergibt meistens keinen Sinn. Wir hatten den Kern gesehen. Der Kern ist das, was man denkt bei einem Homomorphismus. Es ist die Menge der Vektoren, die nach dem Abbilden auf dem neutralen Element im Zielraum landen. Da reden wir immer über den Nullvektor. Das heißt also, wenn der Startraum V heißt und der Zielraum W, dann besteht der Kern unseres Homomorphismus aus den Vektoren aus V, die nach dem Abbilden auf der Null von W landen. Das Bild ist auch das, was man denkt, Menge der Bilder. Und vielleicht erinnern wir uns noch, wir hatten da so ein Lemma mit mehreren Teilen. Der Kern ist ein Teilraum vom Startraum, das Bild ist ein Teilraum vom Zielraum. Die Homomorphie-Eigenschaft führt dazu, dass wir uns mit Inversen vertragen, mit Additiven und so. Injektivität kann man daran erkennen, dass der Kern aus dem Nullvektor besteht. Sowas. Ganz dunkel? Wiederholen wir natürlich alles noch ganz doll. Nullvektor geht auf den Nullvektor, bla bla bla. Manches steht da auch. Und jetzt kommen haufenweise Wörter für besondere Homomorphismen. Manche davon brauchen wir ganz oft, manche brauchen wir selten, aber sie sind alle schön, deswegen stehen sie alle da. Ein Vektorraumhomomorphismus von V nach W heißt, je nachdem, was er für zusätzliche Eigenschaften hat, besonders, wenn er erstmal nichts weiter kann oder wir nichts weiter wissen, außer der Homomorphie-Eigenschaft, dann heißt er halt Homomorphismus oder k-lineare Abbildung. Aber jetzt geht's los. Wenn das Ding injektiv ist, heißt es Monomorphismus, Mono wie 1. Wenn es surjektiv ist, heißt es Epimorphismus, Epi wie auf. Wenn das Ding bijektiv ist, heißt es Isomorphismus. Und dafür gibt es auch noch eine Abkürzung gleich. Denn das ist mit das Wichtigste. Vektorraum-Isomorphismen werden uns ganz doll beschäftigen. Dann gibt es noch Endo. Das ist der Fall, dass der Start und der Zielraum gleich sind. Das heißt, wir bilden von dem Vektorraum in sich selbst hinein ab. Deswegen Endo, Endomorphismus. Und dann gibt es noch die Kombination aus diesem ganzen Zeug, also Endo plus Iso. Und das ist Auto. Ein Vektorraum-Automorphismus ist also, mal gucken, ob ich alles richtig sagen kann, ein Vektorraum-Homomorphismus von V in sich selbst, der gleichzeitig noch bijektiv ist. Auch das ist ganz wichtig, brauchen wir auch ganz häufig. Und wie ich da schon gesagt habe, Iso, Endo und Auto sind am wichtigsten. Die anderen kommen auch manchmal vor, aber man kann ja auch einfach dazu sagen, injektiv, surjektiv. Ich dachte nur, es ist gut, das zu wissen, denn je nachdem, wo Sie so lesen, Videos gucken, Skripte lesen, da kommt das dann vielleicht mal vor. Ich habe noch Notationen dazu. Die steht hier. HOM KVW ist die Menge aller Vektorraumhomomorphismen von V nach W. Werden wir häufig brauchen, denn wenn einmal Notation da ist, dann ist es viel einfacher zu sagen, sei Phi aus dieser Menge, als jedes Mal einen langen Satz hinzuschreiben, dass Phi so eine Abbildung mit gewissen Eigenschaften sein soll. So. Dann haben wir End-KV für die Endomorphismen von V nach V, also für die Vektorraum-Homomorphismen von V und sich selber. Der Körper K läuft da immer mit rum, weil wichtig ist, dass wir die ganze Zeit wissen, was unser Körper ist. Und dann gibt es noch etwas, das brauchen wir später irgendwann, und es ist auch wieder Notation, die man kennen sollte, auch für andere Vorlesungen später, GLV. GLV ist die, wie wir sehen werden, Gruppe der Automorphismen eines Vektorraums. Das heißt, da gucken wir uns Vektorraumhomomorphismen an von V in sich selber, die bijektiv sind. Und das Ding heißt halt nicht Auto-V, hätte ich auch lustig gefunden. Das heißt GLV, weil GL von General Linear kommt. General Linear Group. Deswegen GL, es gibt auch noch Special Linear, SL, kommen wir später zu. Und all das hat auch noch Versionen, wo man dann nicht einen Vektorraum da stehen hat, sondern Matrizen, und das kommt alles noch. Aber ich wollte das jetzt schon mal sehen, denn Sie lesen ja auch woanders oder gucken sich andere Sachen an und dann stolpern Sie vielleicht über solche Bezeichnungen. Also machen wir das lieber einmal jetzt, wenn wir schon dabei sind. Total wichtig ist, habe ich ja vorhin schon gesagt, das Konzept von Isomorphie. Zwei Vektorräume über den gleichen Körper heißen isomorph, genau dann, wenn es einen Vektorraum-Isomorphismus von dem einen in den anderen gibt. Und dafür gibt es auch eine abkürzende Notation. Eine Version habe ich Ihnen hier hingeschrieben. In Tech ist das SIMEC, wenn ich mich nicht täusche. Also das hier. Ich schreibe manchmal aber auch das hier. Kong, wahrscheinlich von Kongruent, wo wir so zwei Gleichheitsdinger haben und noch die Tilde drüber. Mal verwende ich das, mal das. Das bedeutet in dieser Vorlesung immer isomorph. Können Sie austauschbar verwenden. Und hier kommt ein Beispiel. Das gucken wir uns ganz in Ruhe an. Ich schaue mal, ob es jetzt schon Fragen gibt. Sonst können wir auch bei dem Beispiel gleich noch in Fragen einsteigen oder ich kann noch mehr dazu erzählen. Und so Abbildungs- so Dokus zu machen und da irgendwas zu basteln mit Abbildung mit gewissen Eigenschaften und Kern das und Bild das und es gibt wenig, was mir mehr Spaß macht. Also können wir da gerne noch viel mehr Aufgaben zusammen besprechen, jetzt oder im neuen Jahr, denn natürlich ist das hier alles massiv klausurrelevant. Los geht's, Beispiel 5.1. Wir haben unsere Generalvoraussetzung mit unseren Vektorräumen und wir haben eine Abbildung Phi von V in sich selber. Diese Abbildung kehrt einfach bei allen Vektoren das Vorzeichen um, was auch immer das bedeutet. Wir multiplizieren die Vektoren skalar mit der minus 1 des Körpers. Wenn wir an Tupel denken, dann wissen wir, was das heißt. Da würde man einfach in dem Tupel in jedem Eintrag das Vorzeichen ändern. Bei anderen Vektorräumen ist vielleicht erstmal nicht so klar, was das heißt, mit der minus 1 des Körpers zu multiplizieren, aber wir können es. Das ist eine erlaubte Skalarmultiplikation, die machen wir einfach mit jedem Vektor und ich behaupte, dass dabei eine Abbildung rauskommt, die ganz viel kann. Diesen Homomorphismus, behaupte ich, geht von dem Vektorraum in sich selber, okay, das kann man sehen, und ist angeblich auch noch bijektiv. So, ich sage also, wir haben hier einen Automorphismus von V, den man immer definieren kann, egal was V ist. Was sehen Sie, was finden Sie klar und wo haben Sie Fragen? Los geht's. Ja, wobei ich ja auch Sie aufs Glatteis führen könnte. und so tun könnte, als sei das so eine Abbildung, und in Wirklichkeit gilt die aber gar nicht von vorne nach vorne. Wollen wir nochmal gucken, ob der Zielbereich wirklich V ist? Ich mache sowas ja manchmal. Wer kann begründen, warum der Zielbereich wirklich V ist? Was machen wir? Wir schnappen uns einen Vektor. Wir machen Skalarmultiplikation mit der minus 1 aus dem Körper. Wo landen wir?
Ja. Von dem Inversum von dem Element, von, also von der Fluss, von der Addition gesehen, das ist ja wieder ein Körper.
Die minus 1 des Körpers liegt im Körper, das stimmt. Und deswegen kann ich auch Skalarmultiplikation mit dem Vektor V machen. Und wo lande ich, wenn ich ein Körperelement nehme und Skalar mit einem Vektor multipliziere? In welcher Menge komme ich drauf?
Im Körper.
Im Körper? Also wenn ich zweimal den Vektor 1, 0, 0 rechne, dann lande ich im Körper R?
Im Vektor.
Im Vektorraum, dankeschön. Genau. Die Skalarmultiplikation nimmt einen Vektor und ein Skalar und das Ergebnis ist wieder ein Vektor. Gut, dass wir das hier nochmal kurz thematisiert haben, dankeschön. Und deswegen landen wir bei dieser Abbildung, die ich da definiert habe, wirklich wieder im Vektorraum V. Okay. Was sehen Sie noch? Was sehen Sie noch? Da stehen viele Eigenschaften, Sie können sie gerne aussuchen. Eine, die Sie sehen. Oder eine, die Sie gerne sehen möchten, wo Sie noch Fragezeichen im Kopf haben. Deswegen stehe ich ja hier. Los geht's.
Man sieht auch, dass es definitiv ist, wenn man einfach das Bild nimmt und dann nochmal sozusagen abbildet.
Oh, Sie geben mir eine Umkehrabbildung. Das finde ich toll. Ja, ich bin bei Ihnen. Biaktivität kann man super schnell sehen, indem man einfach sagt, nochmal dasselbe machen, macht es quasi rückgängig, der minus 1 des Körpers, das additive Inverse davon ist dann wieder die 1 des Körpers. Herrlich, sehr schön. Schöne kurze Art, Biaktivität zu sehen. Was noch? Was ist mit der Homomorphie-Eigenschaft? Sehen Sie die? Sehen Sie die nicht? Was brauchen Sie da? Was haben Sie für Fragen? Das ist halt so ein Standardbeispiel. Und wenn ich mit irgendwas multipliziere, dann kommt nicht immer was Biaktives raus. Aber hier nehme ich ja nicht irgendwas. Ich nehme ja die minus 1. Warum habe ich die Homomorphie-Eigenschaft? Ja.
Ist es dann die Homomorphie-Eigenschaft vom Vektorraum?
Genau, denn wir reden ja über Vektorraum-Homomorphismen. Das heißt, wir brauchen auch wirklich beides. Verträglichkeit mit Plus und Verträglichkeit mit der Skalarmultiplikation. Genau. Sehen Sie eins davon? Oder möchten Sie gerne eins davon sehen? Das habe ich nicht verstanden.
Homophie ist definiert mit minus 1 k mal v.
Genau.
Und das ist dann die Abbildungsvorschrift?
Das ist die Abbildungsvorschrift, genau. Die muss man einsetzen bei der Homophie-Eigenschaft und dann eben gucken, links und rechts, was rauskommt. Genau. Ich habe das Gefühl, hier vorne wollte jemand weitermachen.
Also für die Addition sehen wir, wenn wir zwei Vektoren addieren, ist das das gleiche. Und dann das Negative nehmen, das ist das Gleiche wie wenn wir das Negative von beiden Vektoren jeweils addieren.
Gucken wir mal. Also erst addiere ich, dann bilde ich ab. Was kommt raus?
Minus 1 plus 2.
Nochmal? Minus 1 habe ich gehört?
Also,
oder?
Also das mal V1 plus 2.
Genau. Und wie würden Sie jetzt weiter rechnen? Das ist
dann schreiben minus V1, minus V2.
Das ist eine hervorragende Frage. Was sagen denn die anderen? Wir sind doch im Vektorraum an den Rechenregeln. Welche Rechenregel greift hier? Da hinten? Ist das eine Meldung? Oder ist das einfach nur eine Geste? Nein, das ist einfach nur eine Geste. Eins, zwei, Sie dürfen.
Ist das intuitiv gesetzt im Körper K?
Im Körper K? Wieso? Wo leben denn diese beiden Leute?
Achso, okay, nee, im Vektorraum.
Aber das Motivgesetz ist genau richtig. Und wir haben ja zwei im Vektorraum. Eins, wo man Vektoren addiert und eins, wo man Körperelemente addiert. Und Ihr Hinweis, das Motivgesetz bringt mich jetzt dazu, das hier anzuwenden in der Variante, wo man zwei Vektoren hat. Ja, das Motivgesetz ist die richtige Intuition. Das ist V3 oder V, also V2 und dann C oder D. Ich vergesse mal, welches ist, aber es ist irgendwas in V2. Und dann können wir daraus wirklich das machen, was vorgeschlagen wurde. Minus V1 plus minus V2. Und das
deswegen gilt der andere Teil von Minus 1.
Was für Fragen haben Sie noch dazu? Zu diesem kleinen Beispiel. Wir haben jetzt sehr schön einmal aufgedröselt, was steckt alles drin in dieser Eigenschaft, Automorphismus zu sein. Wir haben für alles schöne Begründungen gesehen. Okay, dann kommen hier noch mehr Beispiele und die knüpfen teilweise an Dinge, die wir in der letzten oder vorletzten Vorlesung hatten. Ich weiß nur noch, ich stand da hinten und wir haben irgendwie mit Matrizen rumgerechnet und dann haben wir über die Frage gesprochen, was 2×2 Matrizen mit R hoch 4 zu tun haben. Erinnern Sie sich? Jetzt ist der Moment, wo ich dieses Lesezeichen auflöse. Okay. Wir fangen an mit einem Teilraum, also zunächst mal da oben, da steht irgendwas, womit wir anfangen. Wir haben einmal den Vektorraum r², dann haben wir den Vektorraum r hoch 4, die kennen wir wie unsere Hosentasche. Und dann haben wir noch v und v soll dieser Vektorraum sein, den wir auch schon oft betrachtet haben, nämlich mit den 2×2 Matrizen über r. Mit dem habe ich ganz viel Spaß, da habe ich ja auch nicht ohne Grund in den Podcast-Folgen noch mehr Beispiele zu gemacht. Das finde ich mal toll, ich rechne gerne mit Matrizen. Und deswegen kommt hier auch ein Teilraum W von diesem Matrizenraum, wo ich nämlich auf der Diagonale alles erlaube und neben der Diagonale soll alles 0 sein. So, und da kann man sich jetzt überlegen, was ist eine Basis, welche Dimension hat der, bla bla bla, können wir gerne alles besprechen. Aber ich möchte erstmal Abbildungen hinschreiben, denn das Thema ist ja gerade Abbildung. Die erste heißt Alpha. Und Alpha startet in r², das heißt, da haben wir Tupel mit reellen Zahlen. Und die Bilder sollen in diesem Matrizenraum leben. Da müssen wir dann gleich wieder gucken, landen wir überhaupt im richtigen Raum oder erzähle ich Ihnen Quatsch? Die Abbildungsvorschrift ist so, wenn ich so ein Tupel habe, xy aus r², dann soll nach dem Abbilden die Matrix rauskommen, wo oben links x steht, unten rechts y und der Rest ist 0. Und ich finde, dass das sehr vertrauenserweckend aussieht, denn die Matrix hat genau die Form, die wir im Vektorraum W haben. Und es sind reelle Zahlen. Passt, oder? Was die Abbildung kann, sehen wir noch. Aber erstmal geht die wirklich von da nach da, wie wir das behauptet haben. Jetzt kommt noch eine Abbildung, die geht von V nach R hoch 4. Das ist das Lesezeichen. Ich nehme mir eine Matrix mit reellen Einträgen A, B, C, D und schreibe die Einträge anstatt in eine Matrix in ein Vierertupel A, B, C, D. Dann kriege ich eine Abbildung von diesem Matrizenraum V nach R hoch 4. Ergibt es erstmal Sinn? Also, wir können den Rest des Tages darüber reden, warum man vielleicht solche Abbildungen definieren möchte, aber ergeben die Abbildungen erstmal Sinn, diese Vorschriften? Okay. Ich behaupte, dass das beides Vektorraumhomomorphismen sind und dass die bijektiv sind. Und da ist jetzt richtig viel zu tun. Wir können anfangen, ein bisschen darüber zu reden und dann möchte ich Sie einladen, selber weiter zu überlegen oder Fragen zu stellen oder Jean-Luc zu sagen, dass Sie das alles einmal ganz toll aufgedröselt in einer Podcast-Folge erklärt haben. Okay, los geht's. Wieder möchte ich das Spiel spielen. Was sehen Sie? Sehen Sie irgendwelche schönen Eigenschaften, einfach damit wir das gemeinsam üben können, da hinzugucken und Dinge zu sehen? Ja.
Die Bijektivität könnte man bei beiden wieder durch eine Umkehrbildung zeigen.
Oh, dann geben Sie mir mal Umkehrbildung. Fangen wir an mit Alpha. Was ist da eine schöne Umkehrbildung?
Einfach wieder xy, nur halt eben in der Matrize hoch Alpha ist.
Ja, ich würde es anders nennen. Ich würde die Abbildung erstmal Gamma nennen, zum Beispiel. Würde sagen, Gamma von so einer Matrix ist dann das Tupel, wo die beiden Einträge reingeschrieben werden und die Nullen sind uns egal. Und das ist dann auf jeden Fall eine Abbildung, die in die richtige Richtung geht. Und da muss man sich nur noch überlegen, dass die wirklich Alpha rückgängig macht. Aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich sehe das. Sehen Sie das auch? Da sehe ich jetzt viele Leute nicken. Sehr schöner Vorschlag, Dankeschön. Und hatten Sie bei Wetter die gleiche Idee? Ja. Ja, ich auch. Man nimmt das Vierertupel und dann muss man sich ja nur eine Reihenfolge festlegen, wie man die Leute in eine Matrix schreibt. Und wenn man das dann richtig gemacht hat und nicht aus Versehen irgendwo die Reihenfolge vertauscht hat, dann wird es eine Umkehrabbildung. Ja, und was wir hoffentlich jetzt sehen, ist, dass es sich lohnt, nach Umkehrabbildung zu gucken, weil das nämlich häufig ein einfacher, schneller Weg ist, um Bijektivität zu sehen. Und da feiere ich jetzt nochmal den Satz dazu, Satz 1.10 aus dem entsprechenden Kapitel. Ich glaube, es war 1.10. Existenz einer Umkehrabbildung ist gleichwertig zur Bijektivität. Man hätte natürlich auch erstmal die Homomorphie-Eigenschaft nachgucken können, die man hier auch durch Hinschreiben einfach sieht. Und dann hätte man zum Beispiel sagen können, wir gucken uns den Kern an und schauen, ob die Abbildung injektiv ist, indem wir so ein Kriterium mit dem Kern verwenden. Wenn Sie das sehen wollen, also wenn Sie sehen wollen, wie jemand, in dem Fall Jean-Luc und ich, ausrechnet, wie man da auf den Kern kommt, dann sagen Sie es ihm und dann nehme ich das mit als Hausaufgabe. Haben Sie zu diesen beiden Beispielen Alpha und Beta jetzt gerade noch Fragen, die Sie direkt stellen wollen? Ja? 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 Also zuerst nehme ich ja einen Tupel xy und bastel daraus dann die Matrix x00y. Das ist das, was die Abbildung Alpha macht. Wenn ich jetzt nach einer Umkehrabbildung suche, dann muss ich mit der Matrix anfangen und muss sagen, auf was für ein Zweitupel die abgebildet wird. Und da wäre jetzt die Idee, dass wenn ich mit einer Matrix anfange, ich nenne die Buchstaben mal anders. Ich sage mal A00b, dann definiere ich als Bild das Tupel A,b. Das heißt, ich nehme die beiden Einträge, die da stehen, die nicht 0 sind, die anderen vergesse ich. Und dann mache ich ja genau das rückgängig, was Alpha macht. Also zuerst bilde ich aus dem Tupel die Matrix und das, was ich gerade beschrieben habe, nimmt so eine Matrix und bildet das Tupel. Ergibt das Sinn? Sehr gut. Noch mehr? Ja?
Ich würde noch mal kurz zu dem ersten Beispiel zurückgehen. Da stand dann die Frage, was muss man dafür alles zeigen?
Bei dem Automorphismus?
Genau, also wäre jetzt relativ egal, was für eine Art da ist, aber man muss ja immer zuerst zeigen, dass es ein Homomorphismus ist.
Das gehört immer dazu. Man muss es nicht immer zuerst zeigen.
Aber man muss es immer,
zeigen, genau. Deswegen habe ich es ja auch nochmal thematisiert. Ich kann ja nochmal kurz so eine Checkliste machen, was man für Automorphismus alles zeigen muss. Auto ist ja Endo plus Iso. Überall steckt immer Homomorphismus drin. Das heißt, man hat immer auf der Checkliste die Homomorphie-Eigenschaft und die besteht aus zwei Rechnungen. Man hat bei Endo, dass die Abbildung von dem Vektorraum in sich selber geht. Also Start- und Zielbereich prüfen. Das ist das nächste auf der Checkliste. Und das dritte auf der Checkliste ist die Bijektivität. Und je nachdem, in welchem Kontext man argumentiert, kann es sich lohnen, Injektivität und Subjektivität getrennt zu betrachten. Aber manchmal geht es auch gut mit einer Umkehrabbildung, dann hat man die Bijektivität sofort erschlagen. Das heißt, man hat 4 oder 3 Punkte auf der Checkliste, je nachdem. Und in Wirklichkeit gibt es noch einen nullten Punkt. So fies war ich jetzt nicht, aber werde ich in der Zukunft vielleicht mal sein. Man sollte gucken, ob das eine Abbildung ist. Nur nochmal so, ne? Also, das wollte ich jetzt nicht in der Weihnachtsserie machen, aber es wird der Tag kommen, an dem ich Ihnen eine Aufgabe stelle, wo nicht klar ist, dass das, was da steht, eine Abbildung ist. Und ja, dann werden Sie wütend auf mich sein, das ist in Ordnung. Noch mehr zu diesem Teil des Beispiels, sonst gehe ich wieder zurück an die andere Stelle. Ja.
Also, wenn wir das zeigen müssen, was eine Abbildung ist, dann steht das da
dann
auch
explizit. Nö.
Aber woher soll ich dann wissen, ob ich das zeigen muss oder nicht? Weil Sie meinten ja gerade jetzt gerade nicht, aber.
Ja, jetzt stehen da ja auch Sachen, bei denen es eine konkrete Vorschrift gibt. Man kann nichts aussuchen. Es ist alles sehr. Also, selbst wenn ich es jetzt fragen würde, ist es eine Abbildung, könnten Sie durch Hingucken die Frage ziemlich direkt mit Ja beantworten. Aber in dem Moment, wo da irgendwas steht, wo man irgendwas aussuchen kann, dann kann es natürlich sein, dass da steht, das ist eine Abbildung. Und dann dürfen Sie das in dem Moment auch wissen. Aber wenn da nur etwas steht, was wie eine Abbildungsvorschrift aussieht, aber wenn da nicht steht, dass es eine Abbildung ist, und wenn dann dazu Fragen kommen, dann würde ich misstrauisch werden. Ich würde sie nicht anlügen. Ich würde nicht sagen, dass es eine Abbildung ist, keine ist. So. Aber wenn ich Dinge im Unklaren lasse, dann wäre ich vorsichtig. Und zwar deshalb, weil im richtigen Leben die Sachen ja auch manchmal unklar sind. Noch mehr? Und keine Angst, es gibt Dinge, die, also man kann das fies nennen, man könnte auch sagen, es gibt halt Dinge, die Sie lernen müssen und man lernt die Sachen dann, wenn man auch mal was falsch macht. Aber es gibt Sachen, die mache ich nur in Übungsaufgaben und nicht in der Klausur. Keine Angst. Keine Angst. Wir waren nochmal bei diesem Beispiel mit Alpha und Beta, also mit R², R4 und diesem Matrizengedöns. Da wollte ich nochmal gucken, ob es da jetzt noch Fragen gibt, die Sie direkt stellen wollen. Alles andere einfach schon Glück sagen. Und als letztes in diesem Beispiel möchte ich die sogenannte Koordinatenabbildung angucken. Und wie Sie sehen, habe ich schon mitgedacht und unten steht schon dieser Satz, dass ich natürlich alles gerne in Podcast-Folgen nochmal aufgreife. Denn das sind jetzt viele verschiedene Beispiele und all diese Beispiele kann man unendlich variieren. Und man lernt dabei ganz viel und wir können, oder wir könnten, aber ich möchte jetzt nicht eine komplette Vorlesung lang nur diese Beispiele besprechen, sondern ich möchte das anreißen, gucken, was wir Fragen haben und den Rest mache ich dann gerne separat in Podcast-Folgen. Und in extra Aufgaben für Sie zum Üben, die Sammlung, die ich jetzt angefangen habe, die werde ich noch erweitern. Die Koordinatenabbildung funktioniert folgendermaßen. Sie haben irgendeinen endlich dimensionalen Vektorraum. Das heißt, Sie können sich sowas vorstellen wie k hoch n, r hoch n meinetwegen, aber es könnte auch irgendein total abgefahrener, komischer Vektorraum sein. Hauptsache, die Dimension ist eine natürliche Zahl. Denn dann wissen Sie, dass Sie eine Basis haben mit so vielen Elementen, wie die Dimension das angibt. Sagen wir mal klein m. Jetzt können Sie doch jeden Vektor mit Hilfe einer Linearkombination darstellen. Sie wissen sogar, es gibt immer nur eine Möglichkeit, das zu machen. Das heißt, an jedem Basisvektor klebt dann immer so ein Koeffizient. Und jetzt ist die Idee folgende. Ich bin der Vektor, ich soll abgebildet werden. Da drüben ist die Basis. Jetzt werde ich in dieser Basis dargestellt. Das heißt, zu mir gehört jetzt wie so ein Aufkleber so ein Set von Koeffizienten für meine Darstellung. Und dieser Aufkleber wird das Bild. Also, Vektor, irgendein komisches Gedöns, Darstellung als Linearkombination, Aufkleber mit den Koeffizienten, die ich gebraucht habe, und das wird das Bild. Und das ist das, was die Koordinatenabbildung macht. Denken Sie an R hoch N und die Standardbasis, dann ist die Koordinatenabbildung, ich schreibe das Ding hin, denn die Koordinaten, die da schon stehen, sind genau die Koeffizienten in der Linearkombination. Das ist einer der Gründe, warum die Standardbasis so praktisch ist. Sobald Sie die Reihenfolge bei der Basis verändern, tauschen da Sachen ihre Plätze. Kann auch interessant sein. Und je abgefahrener der Vektorraum ist, desto abgefahrener können auch diese Koordinatenabbildungen werden. Aber der Witz ist, Sie landen immer bei Tupeln von Körperelementen, nämlich bei diesen Dingern, die ich Aufkleber genannt habe, wo die Koeffizienten stehen. Es ist also eine Möglichkeit, aus jedem Vektorraum, egal wie abgefahren der ist, immer in so einem KON zu landen, wo nur Tupeln mit Körpereinträgen stehen und die sind dann quasi die Kennzeichnung für ihre Vektoren. Jeder Vektor hat einen eindeutig bestimmten solchen Aufkleber, der so ein Tupel ist. Das macht die Koordinatenabbildung. Ergibt es Sinn? Also nochmal in anderen Worten, die Koordinatenabbildung gibt Ihnen eine Möglichkeit, bei jedem endlich erzeugten Vektorraum über irgendeinem Körper K, für jeden Vektor, egal wie komisch er aussieht, einen Aufkleber zu generieren, der einfach nur ein Tupel ist, der Länge n mit Körperanträgen. Ich glaube, so habe ich das noch nie erklärt. Möchten Sie ein kleines spontanes Beispiel dazu sehen? Und dann gucken wir mal, was da noch für Fragen aufkommen und dann, Sie wissen ja, sagen Sie es Ihnen. Mini-Beispiel, weil wir auch, wenn ich gucke mal eben so, ich habe das Gefühl, wir sind voll gut in der Zeit. Dann erfinde ich mal kurz was. Jetzt gucke ich mir die Koeffizienten an. Der ist jeweils 1.
Beiträge genau die Koeffizienten, die ich hier gebraucht habe, in der richtigen Reihenfolge. Das ist hier egal, wenn es 3 mal 1 ist. Aber so sieht der Koordinatenvektor dazu aus. Jetzt haben wir es einmal durchgelesen.
Das war lustig. Gucken wir, was in der nächsten Vorlesung passiert. In Lehrer 5.2, da können wir uns jetzt schon mal moralisch darauf vorbereiten, beweisen wir haufenweise tolles Zeug über Vektorraumhomomorphismen. Die Vorfreude bei mir zumindest ist groß. Da haben wir ein bisschen zu tun, aber die meisten Argumente kennen wir. Deswegen ist es irgendwie lang, aber nicht besonders anstrengend. Schauen wir mal, wer Donnerstag so da ist und was wir sonst am Donnerstag noch so in der Vorlesung machen. Ist ja die letzte Vorlesung vor Weihnachten. Jedenfalls haben wir unter anderem Spaß mit Abbildungen.